Ja, herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst. Ich habe gestern zum ersten Mal vom St. Martins-Sommer gelesen. Ich weiß nicht, ob euch das ein Begriff ist. Das scheint sich heute vielleicht anzukündigen. Das heißt, es gibt nach dem Tag St. Martin irgendwie noch ein paar schöne Tage im November. Ja, vielleicht ist es tatsächlich so heute. Aber nichtsdestotrotz merken wir, dass es immer kälter wird und ungemütlicher draußen. Und das Jahr neigt sich dem Ende zu. Das gilt vor allem auch für das Kirchenjahr. Denn im Dezember, wenn Advent anfängt, dann heißt das, dann beginnt schon das neue Kirchenjahr. Und jetzt sind wir wirklich in den letzten Wochen dieses Kirchenjahres. Und da ist nochmal der Blick gerichtet auf Tod, auf Ewigkeit. Und das nimmt auch der Wochenvers auf. Der steht im 2. Korintherbrief 5, Vers 10. Denn wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, damit jeder seinen Lohn empfange für das, was er getan hat bei Lebzeiten, es sei gut oder böse. Ja, es gibt so Verse, die möchte man gerne in sein Poesiealbum schreiben aus der Bibel. Andere Verse, die klingen vielleicht nicht ganz so schön und nett, dass man sie sich immer wieder ja, vor Augen führt. Dazu gehört, glaube ich, auch dieser Vers eher. Aber vielleicht ist es auch mal eine Chance, immer mal wieder ja, nach vorne zu gucken und das Leben vom Ende her zu betrachten und zu gucken, wie lebe ich eigentlich mein Leben? Wie setze ich meine Prioritäten? Sind die richtig gesetzt? Und ich bete noch mit uns. Unser Gott und Vater, wir kommen heute zu dir und ja, danken dir, dass wir Gottesdienst feiern können. Ich bitte dich, dass du diese Zeit segnest, Herr, dass du zu uns redest und dass du uns diesen Tag begleitest. Amen. Wir singen noch ein Lied. Ja, die Kinder können zur Kinderbetreuung gehen, beziehungsweise zum Kindergottesdienst. Das machen heute Antje und Arne. Und was macht ihr heute im Thema?
Wir erfahren heute, dass Gott uns Geborgenheit schenkt, dass er uns in Zeiten, in denen es schlecht geht, Menschen zur Seite stellt und durch diese Zeiten begleitet.
Ja. Doch, ist alles
ja, ist organisiert,
alle da. Ja, viel Spaß. Ich habe euch noch eine Geschichte mitgebracht und habe eben von einer Prioritätensetzung gesprochen. Was setzen wir eigentlich für Prioritäten im Leben? Und ich will euch kurz was aus dem Kleinen Prinzen vorlesen. Da ist ein durchgängiges Thema auch immer wieder, was ist wichtig? Was ist mir ganz persönlich wichtig in meinem Leben? Und der kleine Prinz, der lebt ja auf einem kleinen Planeten und macht sich dann auf eine Reise bis auf die Erde. Und auf dieser Reise besucht er verschiedene kleinere Planeten auch, bis er auf die Erde kommt und lernt dort verschiedene Menschen kennen, die ja so ganz eigenartig erscheinen in dem, was für sie wichtig ist. Da ist also ein König und ein eitler Mensch und ein Säufer. Und unter anderem kommt er auch auf einen Planeten, auf dem ein Geschäftsmann sitzt. Der vierte Planet war der des Geschäftsmannes. Dieser Mann war so beschäftigt, dass er bei der Ankunft des kleinen Prinzen nicht einmal den Kopf hob. Guten Tag, sagte dieser zu ihm, Ihre Zigarette ist ausgegangen. 3 und 2 ist 5. 5 und 7 ist 12. 12 und 3 ist 15. Guten Tag. 15 und 7 ist 22. 22 und 6 ist 28. Keine Zeit, sie wieder anzuzünden. 26 und 5 ist 31. Das macht also 501.622.731. 500 Millionen wovon? Wie? Du bist ja immer noch da. 501 Millionen von, ich weiß nicht mehr. Ich habe so viel Arbeit. Ich bin ein ernsthafter Mann. Ich gebe mich nicht mit Kindereien ab. 2 und 5 ist 7. 501 Millionen. Wovon? Wiederholte der kleine Prinz, der niemals in seinem Leben auf eine Frage verzichtete, die er einmal gestellt hatte. Der Geschäftsmann hob den Kopf. In den 54 Jahren, die ich auf diesem Planeten da wohne, bin ich nur 3-mal gestört worden. Das erste Mal war es vor 22 Jahren ein Maikäfer, der von weiß Gott woher runtergefallen war. Er machte einen schrecklichen Lärm und ich habe in einer Addition 4 Fehler gemacht. Das zweite Mal vor 11 Jahren war es ein Anfall von Rheumatismus. Es fehlt mir an Bewegung. Ich habe nicht Zeit, darum zu bummeln. Ich bin ein ernsthafter Mann und das ist nun das dritte Mal. Ich sagte also, 501 Millionen. Millionen? Wovon? Der Geschäftsmann begriff, dass es keine Aussicht auf Frieden gab. Millionen von diesen kleinen Dingern, die man manchmal am Himmel sieht. Fliegen? Aber nein, kleine Dinger, die glänzen. Bienen? Aber nein, kleine goldene Dinger, von denen die Nichtstuer träumerisch werden. Ich bin ein ernsthafter Mann. Ich habe nicht Zeit zu Träumereien. Ach, die Sterne. Dann sind's wohl die Sterne. Und was machst du mit 500 Millionen Sternen? 501.622.731. Ich bin ein ernsthafter Mann, ich nehme es genau. Und was machst du mit diesen Sternen? Was ich damit mache? Ja. Nichts, ich besitze sie. Du besitzt die Sterne? Ja. Aber ich habe einen König gesehen, der... Die Könige besitzen nicht, sie regieren über. Das ist etwas ganz anderes. Und was hast du davon, die Sterne zu besitzen? Das macht mich reich. Und was hast du vom Reichsein? Weitere Sterne kaufen, wenn jemand welche findet. Der da, sagt sich der kleine Prinz, denkt ein bisschen wie mein Säufer. Indessen stellte er noch weitere Fragen. Wie kann man die Sterne besitzen? Wem gehören sie? Erwiderte mürrisch der Geschäftsmann. Ich weiß nicht. Niemanden. Dann gehören sie mir. Ich habe als Erster daran gedacht. Das genügt? Gewiss, wenn du einen Diamanten findest, der niemanden gehört, dann ist er dein. Wenn du eine Insel findest, die niemanden gehört, so ist sie dein. Wenn du als Erster einen Einfall hast und du lässt ihn patentieren, so ist er dein. Und ich besitze die Sterne, da niemand vor mir daran gedacht hat, sie zu besitzen. Das ist wahr, sagte der kleine Prinz. Und was machst du damit? Ich verwalte sie. Ich zähle sie und zähle sie wieder, sagte der Geschäftsmann. Das ist nicht leicht, aber ich bin ein ernsthafter Mann. Der kleine Prinz war noch nicht zufrieden. Wenn ich einen Seidenschal habe, kann ich ihn um meinen Hals wickeln und mitnehmen. Wenn ich eine Blume habe, kann ich meine Blume pflücken und mitnehmen. Aber du kannst die Sterne nicht pflücken? Nein, aber ich kann sie in die Bank legen. Was soll das heißen? Das heißt, dass ich die Zahl meiner Sterne auf ein kleines Papier schreibe und dann sperre ich dieses Papier in eine Schublade. Das ist alles? Das genügt. Das ist amüsant, dachte der kleine Prinz. Es ist fast dichterisch, aber es ist nicht ganz ernst zu nehmen. Der kleine Prinz dachte über die ernsthaften Dinge völlig anders als die großen Leute. Ich, sagte er noch, ich besitze eine Blume, die ich jeden Tag begieße. Ich besitze drei Vulkane, die ich jede Woche kehre, denn ich kehre auch den Erloschenen. Man kann nie wissen. Es ist gut für meine Vulkane und gut für meine Blume, dass ich sie besitze. Aber du bist für die Sterne zu nichts nütze. Der Geschäftsmann öffnete den Mund, aber er fand keine Antwort. Und der kleine Prinz verschwand. Die großen Leute sind entschieden ganz ungewöhnlich, sagte er sich auf seiner Reise. Ja, sing noch ein Lied.
Ja, vielleicht habt ihr euch gefragt, warum wir mit einer Geschichte aus einem weltlichen Buch, aus dem kleinen Prinzen anfangen, mit im Gottesdienst. Und diese Geschichte geht parallel ein bisschen zu der Geschichte, die wir gleich aus der Bibel hören werden, oder zu der Situation, die da beschrieben ist. Und sie macht diese Situation auf eine andere Weise nochmal bunt. Auch bei der Stelle in der Bibel, die ich jetzt lese, die ist aus Jeremia 8, 4 bis 7, ist ein Volk ganz in sich verstrickt, so wie der Geschäftsmann, von dem wir gehört haben. Sprich zu ihnen, so spricht der Herr. Wo ist jemand, wenn er fällt, der nicht gern wieder aufstünde? Wo ist jemand, wenn er irre geht, der nicht gern wieder zurechtkäme? Warum will denn dieses Volk zu Jerusalem irre gehen, für und für? Sie halten so fest am falschen Gottesdienst, dass sie nicht umkehren wollen. Ich sehe und höre, dass sie nicht die Wahrheit reden. Es gibt niemand, dem seine Bosheit leid wäre und der spräche, was habe ich doch getan? Sie laufen alle ihren Lauf wie ein Hengst, der in die Schlacht dahinstürmt. Der Storch unter dem Himmel weiß seine Zeit. Turteltaube, Kranich und Schwalbe halten die Zeit ein, in der sie wiederkommen sollen. Aber mein Volk will das Recht des Herrn nicht wissen. Zeit und Ort, wo diese Worte gesagt wurden, waren etwa 605 vor unserer Zeitrechnung, vor Christus. Man kann das so genau wissen, weil das im Buch Jeremia so benannt ist. Aufgeschrieben wurden die Worte vom Schüler und Mitarbeiter Baruch, dem Mitarbeiter des Jeremia, des Propheten, auf eine Buchrolle. Und gesagt wurden sie an die Juden in Jerusalem. Und die Worte sind die Worte Gottes, die Jeremia weitersagen sollte. Das Volk Israel betreibt in Gottes Heiligtum, dem Tempel, eine Art modernisierte Religion, die sich besonders dadurch auszeichnet, dass es mehr als nur einen Gott gibt. Benannt wird zum Beispiel der Gott Baal oder die Himmelskönigin. Da wird also geschrieben, die Kinder sammeln Holz, damit die Mütter Kuchen backen können für die Himmelskönigin. Scheint eine recht domestizierte Religion, so eine Göttin zu sein. Und die vermischen das mit dem Kult für den Gott Yahweh. Weiterhin ist es Sitte geworden, jetzt auch Menschen, nicht nur Tiere, zu opfern. Die erstgeborenen Kinder sind dran. Zudem behaupten offenbar die Priester des Tempels, dies alles sei mit den Vorschriften unseres Gottes, auch unseres heutigen Gottes, in Einklang. Erfordere dies geradezu. Sie lügen. Und Gott sagt durch Jeremia, ihr geht falsch. Ihr geht falsch. Sagt dies seit einiger Zeit schon. Aber Prophet sein ist ein Beruf, der mit sich bringt, dass die Zuhörer vor der Wahl stehen, ob sie ihm glauben oder ob sie sagen, das ist ein falscher Prophet, der will sich wichtig machen. So glaubt Jeremia die Masse und vor allem der König nicht. Drei Könige hat Jeremia bepredigt. Josia, Joachim, das ist der aktuelle, und Zedekia später. Immer im Zwist mit den Berufspropheten, die alles schönredeten, die kriegen auch Geld dafür, die alles schönredeten, was geschah und sich arrangiert hatten. 4 Jahre hatte Jeremia schon gepredigt, wenn wir in diesem Kapitel 7, das ist kurz vor unserem Text, ankommen. Hier spricht Gott zu Jeremia und sagt ihm, er solle sich im Tor seines Hauses, des Hauses Gottes, des Tempels, aufstellen und über den falschen Gottesdienst reden. Das Erste, was Gott Jeremia sagen lässt, ist, bessert euer Leben und euer Tun, so will ich bei euch wohnen an diesem Ort. Es hat einiges an Unheiligem gegeben in den letzten Jahren. Andere Götter wurden angebetet, Lügen über Gott erzählt, aber Gott zeigt als Erstes den Weg zurück auf. Kehrt um und wir sind wieder beieinander. Gott betont immer wieder, es ist zu eurem eigenen Schaden, was ihr tut. Es geht hier nicht um meine Kränkung. Es geht hier jetzt auch nicht um Schuld. Nicht um eure Sünde im Sinne von falschem Tun. Es geht mir darum, dass ihr so, wie ihr jetzt geht, nicht zu mir zurückkommen könnt. Kehrt um, der Weg ist falsch. Er führt euch nur ins Verderben. Warum geht ihr falsch, ist die Frage, die Gott jetzt dreimal in anderer Form gestellt hat. Hier beginnt unser kurzer Abschnitt, über den heute zu predigen ist. Wo ist jemand, wenn er fällt, der nicht gern wieder aufstünde? Wo ist jemand, wenn er irre geht, der nicht gerne wieder zurückkäme? Warum will denn dieses Volk zu Jerusalem irre gehen, für und für? Sie halten so fest am falschen Gottesdienst, dass sie nicht umkehren wollen. Ich sehe und höre, wie sie nicht die Wahrheit reden. Es gibt niemand, dem seine Bosheit leid wäre und der spräche, was habe ich doch getan? Sie laufen alle ihren Lauf wie ein Hengst, der in die Schlacht dahinstürmt. Der Storch unter dem Himmel weiß seine Zeit, Turteltaube, Kranich und Schwalbe halten die Zeit ein, der sie wiederkommen wollen. Aber mein Volk will das Recht des Herrn nicht wissen. Und man hat richtig das Gefühl, dass Jeremia sich in Rage redet. Oder vielleicht auch Gott sich in Rage redet. Weil das ist der Anfang eines Abschnitts, den wir jetzt gehört haben, der noch wesentlich weitergeht und wo Gott klagt und sagt, warum kommt ihr denn nicht zurück? Er fleht fast. In die falsche Richtung zu gehen, ist die eine Sache. Dauerhaft falsch zu gehen, eine andere. Das macht Gott hier deutlich, wenn er diese Beispiele mit diesen aus der Tierwelt nennt. Ist doch klar, im Leben geht man auch mal wieder weiter weg von Gott. So sind die Menschen nun mal. Aber doch immer wieder zurück, sagt Gott. Aber wenn ich sehe, dass jemand gefallen ist, dann erwarte ich doch, dass er wieder aufstehen will. Es bleibt doch keiner liegen, wenn er nicht muss. Nochmal eine andere Übersetzung, die ich gefunden habe für das, was wir gehört haben. Ich habe aufgepasst und hingehört. Nicht so reden sie, dass es der Wahrheit entspricht. Kein einziger empfindet Reue über seine Bosheit, indem er sagt, was habe ich getan? Alle machen weiter in ihrem Jagen wie schäumende Schlachtrosse. Ich habe aufgepasst und hingehört. Das hört sich so an, als hätte Gott wirklich die Ohren aufgespitzt und gehört, ob nicht doch irgendjemand einen Zweifel hegt an dem, was er tut. Aber da ist keiner. Also hat sich Israel, das Volk Israel, so stark verändert, dass die den Instinkt, würde ich sagen, ihrer Ethik verloren haben. Zu wissen, was Recht ist und was Unrecht, das geschieht scheinbar instinktiv. Man denkt, das weiß doch jeder, ist aber tief verwurzelt in unserer Kultur. Diese Wurzel scheint jetzt irgendwo tief im Boden zu sein, abgeschnitten, unerreichbar. Und alle bestärken sich immer wieder gegenseitig, indem sie sagen, das haben wir doch schon immer so gemacht, das machen doch alle, das ist doch normal. Letzteres ist meine Deutung der Situation. Boris hat in der Geschichte vom kleinen Prinzen ein ähnliches Beispiel eigentlich erzählt. Dieser Geschäftsmann auf dem Planeten, sein Weltbild, er lebt ja auf einer kleinen Welt, ne? Das der Geschäftsmann hat, ist simpel. Es zählt halt nur das Geld, der Besitz. Und das hat mit diesen vielen Sternen da oben zu tun. Das ist wie eine Gleichung. Viel Sterne, viel Geld, viel Zählen, viel Reichtum. Alles, was wichtig ist, ist Geld und Sterne. Das System ist nach innen stimmig. Der kleine Prinz kommt von außen, stellt ein paar Fragen. Der Geschäftsmann hat da keine Zeit für, der versteht sie auch nicht, er weiß nichts drauf zu sagen. Auch Zeit ist Geld. Die beiden trennen sich wieder, ohne dass wirklich eine Begegnung stattgefunden hat, in der sich der eine auf das Weltbild des anderen vielleicht eingelassen hätte. Schade. Was auffällt, ist, dass im Jeremia-Buch ganz viel von falschen religiösen Praktiken gesagt wird. Was wohl fehlt, ist der direkte Kontakt zu Gott. Der Einzige, der Gott zuhört, ist Jeremia und noch andere Propheten. Er scheint so eine Art, früher haben wir gesagt, heißen Draht zu haben, eine Art Flatrate ist das neue Wort natürlich zu haben, so wie er die Worte Gottes weitergibt. Kapitelweise zitiert er, was Gott ihm eingibt. Eine solche Flatrate hätte ich auch gerne. Die Rolle des Propheten muss ich Gott sei Dank nicht ausfüllen. Aber das ist ja das Kennzeichen Jerusalems zu der Zeit des Königs Joachim. Viel Kultus, kein Kontakt zu Gott. Sie verharren im Kultus und hören Gott nicht. Was haben wir davon? Das ist so ein schöner Text, wo man sagen könnte, der hat so gar nichts mit uns zu tun. Wir bringen keine Menschenopfer. Lügen, naja, aber hier falsche Götter bilden wir auch nicht an. Also, ne, das ist immer das Problem, wo man dann sitzt, samstagsabends sitze ich vor meinem Text und überlege, das ist ja jetzt schön, aber was machen wir draus? Ich habe einen wirklich guten Haken gefunden, wo ich dran ziehen kann. Ich will es mal so formulieren. An welcher Stelle der Geschichte kommst du vor? Bist du Jeremia, der ruft und ruft, ganz voll von Gottes Wort, der mahnt und klagt und ermutigt? Oder bist du in der Rolle einer der Könige, der sich sagt, regieren ist schon schwer genug, Kultus ist die Sache der Priester und Propheten, die sollen sich mit Gott beschäftigen, das Ganze ist mir zu kompliziert, Hauptsache die Staatskasse schimpft, die Feinde bleiben weg, die Leute lassen mich in Ruhe. Oder bist du ein Priester in Jerusalem? Hast dir das Ganze ganz fein ausgedacht, lebst in Saus und Braus, bist überzeugt, wir sind die Guten, Gott ist mit uns. Oder viertens, bist du ein einfacher Bürger Jerusalems, der klare Kultregeln mag und einhält, jeden Sabbat sein kleines Opfergut, etwas Leckeres aus der Küche, einen kleinen Kuchen, reicht, mein Kind würde ich für sowas nicht hingeben. Dass die da oben sagen, verstehe ich sowieso nicht, oder kannst du etwa altes Hebräisch? Wir sind uns selbst genug, wir waren immer anständige Leute. Wie gut ist dein Draht zu Gott? Ist da ein Draht? Erwischt man dich manchmal beim Beten? Kannst du still sein? Nimmst du dir morgens eine Viertelstunde zum Beispiel, die du in Ruhe mit einem Text, einem Gebet mit Gott verbringst? Um einen neuen Anfang mit Gott zu machen, nutze doch einfach die nächsten 5 Minuten der Stille, um selbst still zu werden und hör doch mal, was in dir nachklingt und ob du es schaffst, dich in Gedanken Gott ganz zuzuwenden. Nach 5 Minuten mache ich dann den Abschluss mit einem Gebet. Gott, wie wird es sein, wenn wir uns das nächste Mal mit dir eins fühlen? Wenn wir im Reinen mit dir sind und dir endlich zuhören können? Was wirst du uns dann sagen? Herr, wir warten auf diesen Moment. Wir danken dir für alle neuen Anfänge, die du mit uns immer wieder machst. Bitte hör nicht auf, nach uns zu horchen. Hör nicht auf, uns drängende Fragen zu stellen. Wir brauchen deine Nähe. Amen.
Kommen wir zu den Ansagen, die für die nächste Woche zu machen sind. Veranstaltungen in der Gemeinde. Zunächst die Geburtstage. Am 20.11. hat Martin Grabert Geburtstag und am 24.11. Winfried Hertel. Ja, vielleicht ruft der ein oder andere mal an und gratuliert. Die beiden werden sich sicherlich freuen. Montags bis freitags haben wir wie jede Woche bei uns hier im Gottesdienstraum gemeinsame Gebetszeit von 9 Uhr bis 9.15 Uhr. Außerdem morgen Ü55, die Seniorengruppe der Diakoniegemeinschaft um 15 Uhr und um 19.30 Uhr wieder die Frauensache. Es geht weiter mit dem Thema Lebenswege. Mittwoch 19 Uhr ist die jährliche Mitgliederversammlung der Diakoniegemeinschaft. Und am Donnerstag ist wiederum der Fischkurs, 19 Uhr. Nächster Sonntag ist der etwas andere Gottesdienst, auch am letzten Sonntag schon angesagt. Dazu gibt es auch hier so Einladungszettel, die liegen da draußen im Foyer am Büchertisch. Wir werden da wieder Ausschnitte aus einem Film sehen. Der trägt den Titel Seite an Seite. Und es geht um die Auseinandersetzung mit dem Tod, mit Tod und Sterben. Dann eine Vorausschau auf den darauffolgenden Montag, da haben wir wieder Männerabend. Es geht um das Thema vom wilden Mann zum weisen Mann. Beim letzten Mal hatten wir der wilde Mann. Und es geht um eine Thematik, die der Franziskanerpater Richard Rohr ja ausgearbeitet hat, männliche Spiritualität, Männerbefreiung. Ja, wer Interesse hat von den Männern, komme. Es gibt diesmal nicht die Mettbrötchen, dafür aber wird es Kassler geben und Rotkohl und Kartoffeln. So, ich weiß, also eine ja, deftige, leckere Mahlzeit. Also lasst euch das nicht entgehen. Die Gottesdienstgestaltung haben heute übernommen, ja, einmal Carsten Henkel, der Musik gemacht hat, Sebastian Lehnen hat gepredigt und ich bin Boris Agromski. Jetzt kommt ein Hinweis auf den Büchertisch.
Die letzten Sonntag nicht da sind oder schon voll schnell verschwunden sind, wir haben wieder einen provisorischen Büchertisch. Weihnachten naht und ihr könnt Bücher bestellen, Kalender bestellen, Losungen bestellen. Ein paar Sachen haben wir auch zum Verkauf schon da. Das sind überwiegend Kinderbücher, aber nicht nur. Kommt vorbei, schmökert. Ich habe auch mein eigenes Bücherregal nochmal geplündert. Also die Bücher liegen da, dass man sich das mal angucken kann, bevor man sich so ein Buch bestellt. Manchmal gefällt es einem ja dann doch nicht so oder so, wenn man will da reingucken. Ja, also ich habe so meine, sag mal, Bestseller, die ich so hatte, rausgelegt. Also guckt da gerne rein. Ich kann zu vielen Büchern auch was sagen. Sollte ich gerade nicht dastehen, dann liegt es an mir. Da wird dann gerade abgefüttert, aber ansonsten könnt ihr mich auch gerne ansprechen. Ja, Wächter sind heute nicht da, die machen mit mir zusammen den Büchertisch. Das heißt, heute bin ich Ansprechpartner. Guckt einfach vorbei und nutzt die Chance. Wir können euch jedes Buch besorgen. Jedes. Alles, was ihr im Buchhandel bekommt, ob das der neue Harry Potter ist oder irgendein Roman, den ihr gesehen habt, wir können euch jedes Buch besorgen. Und die Gemeinde bekommt davon 10%. Ich sage es nochmal ganz deutlich, wenn ihr die Zeit habt, ungefähr mal vielleicht eine Woche oder so auf euer Buch zu warten,
ja, nach dem Gottesdienst Gelegenheit, da vorbeizuschauen und auch noch Kaffee und Tee zu trinken. Und es gibt außerdem auch wieder Suppe. Die Suppe ist noch ein Restbestand vom letzten Freitag. Da war hier das Laternenlaufen. Es waren, wie ich gehört habe, ein ja wahnsinniger Auflauf hier auf dem Hof. Es sollen so 150 Leute gewesen sein. Trotzdem ist noch Suppe übrig geblieben. Die gibt's dann nachher hinten dort im Vorderhaus bei Martha und Maria. Und jetzt warten wir auf den Segen. Und dazu bitte ich euch aufzustehen zu dem Segenslied. Komm, Herr, segne uns, dass wir uns nicht trennen, sondern überall uns zu dir bekennen. Hier sind wir allein, stets sind wir die Deinen, lachen oder weinen, wird gesegnet sein. Keiner kann allein Segen sich bewahren, weil du reichlich gibst, müssen wir nicht sparen. Segen kann gedeihen, wo wir alles teilen, schlimmen Schaden heilen, lieben und verzeihen. Gabst du schon, Frieden muss noch werden, wie du ihn versprichst und zum Wohl auf Erden. Gibt es Wehtun, wo wir ihn erschweren, die mit Tränen zählen, bitten
Keinen Tag soll es geben, da du sagen musst, niemand ist da, der mir die Hände reicht. Keinen Tag soll es geben, da du sagen musst, niemand ist da, der mit mir Wege geht. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der halte unseren Verstand wach und unsere Hoffnung groß und stärke unsere Liebe. Amen.